Monochromcast Nummer 011 von Schwarz und Weiß von Frank Weber am 18. März 2017. Liebe Schwarz-Weiß-Gemeinde, viele Anfänger finden ja, dass die Extreme einfach seien. Schwarz kann jeder, Weiß ist eben die Abwesenheit von Schwarz. So weit, so simpel. Das ist aber gerade an den Rändern der Extreme, also bei den Übergängen von rein Weiß zu cremigem fast Weiß, die größten Herausforderungen gibt, das übersehen viele. Gerade solche, die bloß digital denken und arbeiten. Wer einmal mit Latexhandschuhen den Entwickler in die Übergangsbereiche des Fotopapiers einmassiert hat, der weiß, wie mühsam das ist. Da, wo gar nichts zu erzeugen ist, hilft manchmal eine Vorbelichtung des Papiers, die aber unter der Schwelle liegen muss, an der eine Vergrauung der Weißbereiche zu befürchten wäre. Sie hilft aber, so wie der Ditter bei einer CD, wenn man die Musik von 24-Bit in der Produktion und im Mix auf die 16-Bit der CD herunterwandeln muss. Vorbelichtung schiebt manchmal etwas vom Weiß in gerade sichtbar. Ebenso, wie ich es intendiere, wenn es die entsprechenden Bilder erfordern. Andere denken, wenn ich das Negativ an einer Stelle so belichte, dass nichts drauf ist, dann wird es ohne Mühe gelingen, diesen Bereich als schwarz in der Vergrößerung wiederzugeben. Und grundsätzlich ist das auch so. Aber dieses Schwarz ist keineswegs trivial. Schwarz muss ja satt schwarz wiedergegeben werden, sonst wirkt es nicht und schränkt die gesamte Tonwertpalette ein. Klar, ich kann die Vergrößerung so reichlich belichten und entwickeln, dass Schwarz immer satt wiedergegeben wird. Dann aber drohen die Bereiche zuzulaufen, die gerade nicht mehr schwarz sind, respektive sein sollen. Kurz gesagt, der Bereich der Belichtung, der gerade erforderlich ist, damit Schwarz schwarz wird, ist schmal. Gewöhnlich belichte ich meine Negative anders als beim Digitalen auf die Schatten. Neudeutsch, exposed to the left. Anschließend entwickle ich auf die Lichter. Das heißt, je nach dem Kontrastumfang der Aufnahmen wird dieser dann durch angepasste Entwicklung auf das gewünschte Maß gebracht. Ebenso, dass das Fotopapier es anschließend wiedergeben kann. Bei der Vergrößerung aber ist es umgekehrt. Ich belichte auf die Lichter und regle die Schatten über eine angepasste Gradation. Bei anpassbarem Fotopapier, dessen Kontrastumfang über farbige Filter eben gesteuert werden kann. Bei fest graduiertem Papier nehme ich die Schachtel mit dem passenden Gradationswert und den entsprechenden Entwickler. Soweit die Theorie. Wie gesagt, in der Praxis muss man immer wieder einmal etwas kämpfen, um den gewünschten Tonwertumfang dann genau so zu verteilen, wie man es sich wünscht. Oft hätte man gerne das eine oder andere und beides im selben Bild. Wohl dem, der dann gradationsanpassbares Fotopapier benutzt, da hilft dann Abwedeln und Nachbelichten, Neudeutsch Dodge and Burn, wobei ja beim Nachbelichten auch eine andere Lichtfarbe eingestellt werden kann, also eine andere Härte des Fotopapiers für einen Teil des Bildes benutzt wird. So simpel das in der Theorie klingt und bei Könnern auch aussieht, die Herausforderung für die meisten besteht anfangs darin, sich das Bild so vorzustellen, wie sie es sich wünschen. Und dann, zweite Herausforderung, die technischen Schritte zu benennen, um vom ersten Probebild zum feinen Bild zu gelangen. Die dritte Herausforderung besteht dann darin, das technisch umzusetzen. Es erfordert Geduld, Geschick, Fingerfertigkeit und manchmal reichlich Frustrationstoleranz. Andererseits entspannt es in der anderen Art als etwa bei der digitalen Ausarbeitung feiner Bilder. Alles, was ich im Fotolabor tun kann, das mache ich mit den Händen. Trickreich ist, dass jeweils das trockene Bild ja maßgeblich ist. Meist sehe ich aber im Labor, etwa in den Verarbeitungsschalen, im Licht der Dunkelkammerlampe, für deren Farbe das Papier nicht empfindlich ist, das nasse Bild. Das Bild dunkelt nach im Verlauf des Trocknens. Neudeutsch Dry-Down-Effekt. Wer hier nicht aufpasst, verschwendet Material und Zeit, weil einfach alles zu dunkel ist, wenn es erstmal getrocknet wurde. Obwohl ich einen guten Epson Stylus Pro Pigment Fotodrucker für die digitalen Bilder nutze, an eine fein ausgearbeitete Vergrößerung kommen die Drucke bei weitem nicht heran. Das liegt nicht zuletzt an der Durchzeichnung analoger Bilder auf Baryt-Papier in den Tiefen. Die ist deutlich besser, zumal wenn sie anschließend Selen getont werden. Das dient der längeren Haltbarkeit. Das Selen lagert sich ans Silber an und stabilisiert dies gegen Umwelteinflüsse. Aber es bringt auch noch einen kleinen Dichtezuwachs. Auch das will bei der Laborarbeit eingerechnet werden. Der andere Vorzug für mich ist die Detailflut, die ich in analogen Bildern erkennen kann. Digital ist die kleinste Einheit ein Pixel. Gut, davon gibt es viele, aber selbst wenn ich beispielsweise mit einer modernen Kamera genug Bildinformationen für ein A2-Bild habe, wird diese Information beim Druck ja auf das Raster des Druckers reduziert. Drucke ich also ein detailreiches Bild auf A4, so ist nur noch ein Viertel der verfügbaren Information anschließend im Druck zu finden. Und wenn ich solch einen Druck zumal als kurzsichtiger, nachdem ich meine Brille abgesetzt habe, vor die Augen nehme und ansehe, sehe ich maximal die Tintentropfen des Druckers. Bei einem analogen Bild hingegen kann ich so genau schauen, wie ich mag. Wenn das Filmformat, von dem es vergrößert wurde, hinreichend groß ist, also Mittelformat oder Großbild, dann sehe ich immer mehr und mehr Details. Selbst wenn ich mit der Lupe oder dem Mikroskop schaute, wäre da mehr und mehr zu entdecken. Faszinierend, zumal für mich als Kurzsichtigen, aber zugegeben, aus normalem Betrachtungsabstand sieht man das nicht. Nicht alle Bilder enthalten ja die gesamte Tonwertpalette, zumal nicht gleichmäßig verteilt. Bei mir im Arbeits- und Wohnzimmer hängen zwei Bilder Ansel Elms aus der Yosemite Special Edition. Das sind Vergrößerungen, die ein langjähriger Mitarbeiter Adams analog nach den Negativen angefertigt hat. Sie sind verhältnismäßig preisgünstig. Lange gab es die nur in der dortigen Galerie zu kaufen, inzwischen auch über das Internet. Wer sich für so ein Bild interessiert, es lohnt, Sonderangebote abzuwarten, zum Beispiel vor Weihnachten oder nach Thanksgiving. Zurück zu meinen beiden Bildern. Das eine, Dogwood Blossoms, also Hartriegel mit Blüten, zeigt ein Dutzend Blüten, fast weiß, einige Blätter in dunklem Mittelgrau und dann einen sehr dunklen, natürlichen Hintergrund. Solche Bilder, die nur wenige ausgewählte Tonwerte benötigen und nutzen, sprechen mich oft in besonderer Weise an. Das andere Bild, Tenaya Creek, Dogwood Rain, also wieder Hartriegel an einem Bachlauf mit Regen, macht Gebrauch von den hellen Tonwerten der frischen Blätter, dem fast weißen Wasser, wo es sich an den Steinen bricht und strudelt. In anderen Bereichen ist das Wasser sehr dunkel, fast schwarz. Die Extreme werden genutzt, um gleichsam eine Skala vorzugeben. Wenngleich, bildwichtig, einige wenige Bereiche vorherrschen. Bei denen aber dürfte es auch keine 5% dunkler oder heller werden. Das brächte die Bildwirkung zum Kippen. Von Adams Schwierigkeiten beim Vergrößern kann man in seinem Band mit 40 Bildbeispielen lesen. Auf Deutsch Meisterfotos. Bei diesem Negativ kam es sehr auf das passende Fotopapier an, um eine entsprechend ansprechende Wiedergabe zu erreichen. Manchmal wird das, was doch eigentlich so einfach scheint, schwarz und weiß, eine Herausforderung. Andererseits gilt auch hier, es kommt darauf an, was wir daraus machen. Wie wir die Helligkeiten und Tonwerte einsetzen und in Gebrauch nehmen, um die erwünschten Bilder zu erzielen. Liebe Monochromcast-Gemeinde, vielen Dank für das Zuhören heute. Fortsetzung folgt.